Es war einmal. Eigentlich müssten wir heute mit diesen Worten anfangen, denn wir sind märchenhaft unterwegs und das im Wortsinn. Auf den Spuren von Schneewittchen, Rotkäppchen, Hänsel und Gretel oder auch Frau Holle. Ich wiederum heiße Marc Diening und wir reisen heute in den Spessart. Dort im Wald zwischen Südhessen und Nordbayern finden sich Spuren all dieser Märchenfiguren, ihrer realen Vorbilder und derer, die ihre Geschichten aufgeschrieben haben, die Brüder Grimm. Michel Nowak hat den märchenhaften Spessart erkundet.
Schüchtern und in sich gekehrt sitzt Schneewittchen auf einer Bank an einem Brunnen in der Innenstadt von Lohr am Main. Seit mehr als 10 Jahren schmückt die überlebensgroße weiße Kunststeinfigur den kleinen Park nahe dem Zentrum, wie Lohrs Cheftouristiker Jörg Goldbach sagt.
Schneewittchen auf der Parkbank nennt sich das Ganze und ist von der Lohrer Künstlerin 2015 erstellt worden und dann im Zuge des Schneewittchenfests damals eingeweiht.
Viele weitere Schneewittchen sind in der 16.000 Einwohnerstadt zu finden. Denn Lohr am Main, im äußersten Nordwesten Bayerns, ist die Schneewittchenstadt schlechthin. Hier soll das märchenhafte Vorbild der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm vor 300 Jahren gelebt haben. Und nicht nur das, der umliegende Spessartwald, dieses sagenumwobene Mittelgebirge zwischen Bayern und Hessen, ist voller Hinweise auf die Sagengestalten der berühmten Kinder- und Hausmärchen. Auch weil die Brüder Grimm selbst rund 50 Kilometer von Lohr entfernt in Steinau an der Straße aufwuchsen. Zeit für einen Ausflug zu Frau Holle, zu bösen Stiefmüttern und Zwergen in tiefen Wäldern. Zeit für einen Ausflug in die ganz reale Grimmsche Märchenwelt. Und die beginnt im Stadtkern von Lohr zwischen dem Rathaus und einem prächtig anzusehenden Schloss. Dort steht eine junge Frau mit langen schwarzen Haaren und einem altmodischen Kostüm. Unverkennbar, mit dem klassisch dunkelblauen Oberteil und dem leuchtend gelben bodenlangen Rock ist die 25-jährige Luisa Damm hier in die Rolle des Schneewittchens geschlüpft.
Einige fragen sich wahrscheinlich, warum ausgerechnet ich sie jetzt hier begrüße. Aber das möchte ich euch gerne mit einer kleinen Reise in die Vergangenheit erzählen. Wie jedes Märchen möchte ich genauso anfangen.
Was folgt, ist weniger ein Märchen. Es ist die Erklärung, welche frühere Einwohnerin von Lohr am Main das Schneewittchen gewesen sein könnte.
Es war einmal eine kleine Stadt namens Lohr am Main. Dort wurde ich das Freifräulein Maria Sophia Margareta Katharina von Erthal im Jahr 1725 geboren. Meine Haut so weiß wie Schnee, meine Lippen so rot wie Blut und meine Haare so schwarz wie Ebenholz. Deswegen wurde ich im Volksmunde auch Schneewittchen genannt.
Maria Sophia Freifrau von Erthal. Sie soll das historische Vorbild der Märchenfigur sein. Luisa Damm ist hier an diesem Tag Gästeführerin für Touristen. Und in ihrer Rolle als Schneewittchen hat sie da unterstützende Fakten. Vom frühen Tod der Mutter erzählt sie. Und von der Wiederheirat des Vaters, Graf Philipp von Waldeck-Wildungen, mit Claudia Elisabeth von Fenningen. Sie, so heißt es, soll ihre Kinder aus erster Ehe bevorzugt haben.
Meine Stiefmutter war leider sehr, sehr eitel. Und so fragte sie eines Tages den Spiegel, den sie von meinem Vater aus der Lohrer Spiegelmanufaktur geschenkt bekommen hat, wer die Schönste im ganzen Land sei. Und als der Spiegel dann nicht sagte, dass sie die Schönste sei, schickte sie mich mit dem Förster hinaus in den Wald. Er solle mich umbringen. Dort zog der Förster sein Messer und ich rannte panisch davon. Über den Höhenbrücken der Burg Patenstein entlang, bis ich an die Amtsvogtei Frammersbach kam. Doch auch dort war ich längst nicht sicher. Ich musste aus dem Herrschaftsgebiet meines Vaters flüchten.
Was daran ist Wahrheit? Was Fiktion? Zumindest passen auf den ersten Blick viele Dinge in Lohr, dem Tor zum Spessart, zusammen. Von der tatsächlich existenten Spiegelmanufaktur bis zu den Adligen. Längst trägt Lohr den Zusatznamen Schneewittchenstadt. Und Luisa Damm, eine von 9 Darstellerinnen der Figur, überreicht aus einem Holzkorb kleine Geschenke.
Als Souvenir möchte ich gerne jedem von euch einen Apfel mitgeben. Da steht herzliche Grüße von dem Schneewittchen. Das heißt, diese Äpfel sind nicht vergiftet. Keine Sorge.
Seit 9 Jahren ist die angehende Fremdsprachenkorrespondentin als Schneewittchen unterwegs, nebenberuflich. Macht sie Führungen in der Stadt, ist sie vor allem bei Touristen eine echte Attraktion.
Die freuen sich alle extrem, wenn sie dann Schneewittchen sehen. Immer so, Schneewittchen.
Übrigens, die aktuellen 9 Lohrer Schneewittchen sehen sich ähnlich.
Natürlich muss man vom Aussehen her ähnlich aussehen, wie das Schneewittchen im Bilderbuch beschrieben wurde. Also dunkle Haare, am liebsten auch lang, also nicht so wie die Disney-Version. Wir haben gerne langhaarige Schneewittchen hier. Natürlich blass, beziehungsweise nicht ganz so dunkle Hautton und dann zuletzt noch, dass wir den Text auswendig können. Bevor wir den Text nicht können, dürfen wir nicht auf unsere Einsätze.
Aber ist das noch zeitgemäß, dieser Stereotyp der jungen weißen Frau? Cheftouristiker Jörg Goldbach zeigt sich da durchaus aufgeschlossen.
Wir hatten tatsächlich in der Vergangenheit schon ein asiatisches Schneewittchen. Das war überhaupt kein Problem, das war vollkommen in Ordnung. Vielen Leuten ist es vielleicht auch gar nicht aufgefallen, ob Schneewittchen schwarzhaarig sein muss und helle Haut haben muss. Es ist halt dieses Role Model, das es da gibt. Aber bisher kam man noch nicht in die Verlegenheit, da über was anderes nachzudenken. Wenn das mal soweit ist, warum nicht? Warum soll es nicht auch dunkelhäutig sein? Warum soll es nicht auch, keine Ahnung, hellere Haare haben? Darüber machen wir uns Gedanken, wenn es soweit ist.
Der Leiter der Tourismusinformation weiß um die hohe Anziehungskraft von Schneewittchen. In den vergangenen Jahren lockte es eine steigende Zahl auch an ausländischen Touristen in das alte Fachwerkstättchen. Wenn es ein reales Vorbild gab, dann hier. Da ist Jörg Goldbach sicher. Auch wenn der Schneewittchen-Hype erst durch ein einigermaßen provokantes Kunstwerk so richtig Fahrt aufnahm.
Berühmt geworden sind wir dann durch den 2013 ausgerufenen Kunstwettbewerb, Schneewittchen neu zu interpretieren. Und da hat ein Künstler Wittstadt gewonnen, das heißt, das Wittstadt Schneewittchen steht unten vor der Stadthalle. Und Kunst ist immer subjektiv und nicht jedem hat das gefallen. Und da sind wir durch ganz viel Presse gegangen und dadurch hat es auch so ein bisschen dieser Lokalstolz entwickelt. Und Schneewittchen ist immer berühmter geworden und die Lora haben sich auch mehr mit dem Thema Schneewittchen identifiziert.
So diplomatisch drückt es der Touristiker aus. Comedian Mario Barth hat die gut 3 Meter hohe abstrakte Bronzeskulptur schlicht als Horrorwittchen bezeichnet. Auch weil das Kunstwerk mehr als 100.000 Euro gekostet hat. Seinen Zweck hat es allemal erfüllt. Lore ist deutlich bekannter geworden. In der Innenstadt ist nicht nur Schneewittchen selbst, sondern auch ihre Mutter mit Gästen unterwegs. Nicole Schmidt, 40 Jahre, eigentlich Mitarbeiterin im Spessart-Museum, geht gekleidet in silberfarbener Tracht mit elegantem Fächer in dieser Rolle auf.
Mein Name ist Maria Eva, Madame Baroness von und zu Ehrtal, geborene Freiin von Bettendorf. Sollten Sie mich also ansprechen wollen, tun Sie dies mit Madame.
Auf eins legt sie gleich mal Wert.
Ich bin die leibliche Mutter von Schneewittchen. Ich werde tatsächlich öfter mal verwechselt mit der bösen Stiefmutter, aber das kann man ausräumen. Genau.
Am Schloss vorbei geht es durch die Stadt auf eine Reise in die Zeit vor 3 Jahrhunderten. Als Frau mit einer besonderen Sicht.
Die Frau war damals nicht hoch angesehen. Wir waren von jüngster Kindheit darauf trainiert, einzig als politische Schachfiguren zu fungieren. Aber unser Einfluss wurde gänzlich unterschätzt. Eine indirekte Macht, weil man sich schämt, sie anzuerkennen, aber doch fürchtet, ganz unberücksichtigt zu lassen. Und nichts, aber auch gar nichts, blieb mir unter dieser schönen Nase verborgen.
Darunter etwa der Grund, warum sie überhaupt mit ihrem Philipp von Ehrtal, dem Vater von Schneewittchen, verheiratet wurde.
Treten Sie mal näher, noch näher, unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Sie müssen wissen, Philipp war eigentlich für die geistliche Laufbahn bestimmt. Musste diese jedoch entsagen, um den Fortbestand der Ehrtaler Blutlinie sicherzustellen. Sein ältester Bruder Dietrich erwies sich als impotent.
3 Töchter, darunter Maria Sophia, gebar die Freifrau und verstarb selbst früh. Damit war der Weg für ihre Nachfolgerin, bekannt als böse Stiefmutter, frei.
Der Herr wende es zum Besten. Würden Sie mich noch ein kleines Stück begleiten? Wenn Sie Nein sagen, haben wir ein Problem.
Nur im Märchen oder als historische Stadtführerin könne man über seinen eigenen Tod berichten, sagte Nicole Schmidt noch auf dem Weg zurück zum Spessart-Schloss, ihrer ersten Arbeitsstätte. Heute ist es Standort des überraschend großen Spessart-Museums. Und ein Gutteil der Ausstellung befasst sich durchaus ernsthaft mit der Frage nach dem Zusammenhang von Schneewittchen und der Stadt Lohr am Main. Zum einen sind da die sprechenden Spiegel zu sehen. Bekanntlich erhält die Stiefmutter aus einem Spiegel die Information, dass sie nicht mehr die schönste im Lande sei. In Lohr am Main stand vor 300 Jahren die kurmainzische Spiegelmanufaktur. Damals mannsgroße Raritäten stellten die Glasmacher direkt neben dem Schloss her. An diese Spiegel wurden dann Sprüche geschrieben. Museumspädagogin Karin Mähler präsentiert den sogenannten Schneewittchenspiegel. Wahre Liebe steht in französischer Sprache auf der einen Seite geschrieben.
Auf der anderen Seite steht pour la récompense et pour la peine, das heißt zum Lohn oder zur Strafe. Du guckst dich an, gefällst du dir, belohnt dich dein Spiegelbild. Gefällst du dir nicht, kann es auch eine Strafe sein. Vor allen Dingen, wenn du deine Falten zählen musst und neben dir steht jemand, der noch jung und wunderschön aussieht. Also in diesem Kontext, dass hier Sprüche sind, muss man das Ganze als Spruchspiegel sehen. Und damit sind wir eigentlich beim sprechenden Spiegel.
Gut möglich, dass Claudia Elisabeth von Fanningen, die Stiefmutter von Schneewittchen, einst selbst vor diesem Spiegel stand. Vielleicht sogar gemeinsam mit ihrer Stieftochter? Museumspädagogin Karin Mähler läuft einige Ausstellungsräume weiter.
Jetzt sind wir in Schneewittchens Wohnzimmer.
In dem mit seinerzeit seltenen, original erhaltenen Stofftapeten und grünen Buntglasscheiben ausgestatteten Saal hat sich die leibliche Mutter, die junge Frau von Erthal, mit ihren Kindern, darunter auch Maria Sophia, aufgehalten. Die Museumspädagogin zeigt nun Porträtmalereien von Schneewittchen. Nur eins passe nicht zum Märchen: Für das Schneewittchen-Original gab es keinen Ehemann.
Den Prinzen aus dem Märchen, nach dem dürfen Sie keinen Lora fragen. Den gibt's nicht. Die Sophia Maria von Erthal ist unverheiratet geblieben. Mit 21 Jahren hat sie das Schloss verlassen. Sie ist zu ihrem Bruder nach Bamberg gezogen. Weiß nicht, ob sie da über sieben Berge gegangen ist und den sieben Zwergen begegnet ist. Sie ist dort auch geblieben bis zu ihrem Tod. Sie hatte auch ein Augenleiden, ist im Laufe ihres Lebens auch erblindet.
Viele weitere Geschichten kennt die 66-Jährige über das vermeintlich echte Schneewittchen. Hervorragend fügt sich auch die Umgebung in die Grimmsche Märchenwelt ein. Die Wälder des Spessarts, tief und unheimlich, passen hervorragend zu vielen Hausmärchen. Sind sie doch auch für spektakuläre Überfälle durch Räuberbanden bekannt. Stellvertretend und berühmt-berüchtigt steht dafür der Postraub.
Die Kutsche kam dann gefahren, die Räuber hatten sich versteckt, haben Schnüre gespannt, die Pferde haben gescheut, man hat den Kutscher vom Kutschbock gerissen und die Reisenden in der Kutsche, die haben einfach gehofft, die nehmen jetzt alles, was oben auf der Kutsche drauf ist und lassen uns dann in Ruhe und wir kommen so davon.
Von solchen Überfällen erzählt auch die bekannte deutsche Komödie Das Wirtshaus im Spessart mit der Schauspielerin Liselotte Pulver, läuft im Spessart-Museum übrigens in Endlosschleife. Natürlich ist eine Spurensuche nach den sieben Zwergen und anderen Grimmschen Märchenfiguren heute auch direkt in diesem Mittelgebirgswald zu erleben. Zum Beispiel auf dem 60 Kilometer langen Pfad mitten hindurch. Der Name? Selbstverständlich Schneewittchenwanderweg. Über die Ländergrenze zwischen Hessen und Bayern hinweg führt die Strecke. Mal unter Eichen und Fichten, dann wieder vorbei an Obstwiesen und Teichen. Gerade diese Abwechslung ist für Annika Magert, Kulturlandschaftsforscherin an der Universität Würzburg, spannend. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Gerrit Himmelsbach läuft sie den Schneewittchenweg entlang.
Es ist vielleicht ein Wald, wie wir sich das märchenhaft vorstellen. Wir haben ja da bestimmte Bilder im Kopf, wenn wir Märchen uns überlegen und wenn wir an eine böse Hexe denken oder an eine Fee, an eine Elf oder sonst irgendwie was. Das funktioniert ja nur immer in bestimmten Kulissen, die wir im Kopf haben. Und das könnte hier ganz gut funktionieren, weil wir eben ein bisschen Baumstümpfe haben, die mit Moos überwachsen sind. Das ist kein aufgeräumter Wald, wo alles ordentlich ist, sondern da liegen auch Stöcke und Äste rum, also ein bisschen durcheinander. Und genau sowas will man, glaube ich, von der Kulisse von einem Märchenwald haben.
Und beide verweisen auf eine Besonderheit.
Kein Baum hier ist natürlich, kein einziger.
Also natürlich schon, aber weil der Mensch ihn da ganz gezielt quasi gepflanzt hat.
Mhm. Nadelbäume gibt es im Spessart erst seit dem 18. Jahrhundert, gab es vorher nicht.
Denn große Teile des Gebiets waren zwischenzeitlich Bergbauregionen. Kupfer, Eisen und Kobalt wurden hier über Jahrhunderte gewonnen. Vornehmlich kleine Menschen und oft sogar Kinder arbeiteten in den flachen Stollen. Möglicherweise standen sie für die Zwerge, die Schneewittchen im Wald trifft, glaubt Forscher Gerrit Himmelsbach.
Die Zwerge und dann die Arbeiter in den Bergwerken haben den Boden hier nach oben geschafft, haben Abraumhalden gemacht. Und deshalb sind hier Gesteine, die eigentlich gar nicht hierher gehören, weil sie halt aus dem Boden stammen. Und deshalb haben sich hier Tiere und Pflanzen angesiedelt, die eigentlich gar nicht hierher gehören, weil eben die jetzt besondere Bedingungen haben, die es außenrum nicht gibt.
Heute sind große Teile des Spessarts Naturschutzgebiet. Und mittendrin verwunschen wirkende Teiche, das Gegenstück des Spiegels der Stiefmutter für Schneewittchen im Wald.
Hier konnte dann Schneewittchen, als es vorbeigekommen ist, dann immer sehen, was gerade los ist. Ist die Schwiegermutter hinter ihr her? Was machen die Zwerge? Muss sie noch was aufräumen? Das ist also ein Teich, der sehr viel Atmosphäre hat, weil da stehen Bäume drin, die jetzt natürlich inzwischen alle abgestorben sind. Und es gibt dem Ganzen eine sehr besondere Note.
Auch diese Teiche sind Überbleibsel des vor mehr als 100 Jahren eingestellten Bergbaus. Der ist Vergangenheit. Die Suche nach den Märchenursprüngen ist geblieben. Irgendwo mitten im Laubwald erzählt Annika Magert plötzlich etwas unglaublich Klingendes.
Es ist auch völlig klar, dass Hänsel und Gretel die Geschichte auch im Spessart gespielt hat. Und das wissen wir, das ist erforscht von einem Märchenarchäologen. Der hat sich die ganze Sache angeschaut. Also hat sich wirklich dieses Märchen von Hänsel und Gretel ungefähr 100 bis 1 Million Mal durchgelesen. Und hat auch wirklich auf Details geachtet, sich nicht nur von der Story ablenken lassen, sondern hat Landschaftsbeschreibungen als Vorbild genommen. Und mit diesen Landschaftsbeschreibungen ist er los und konnte das auch im Spessart verorten.
Einmal in Fahrt kommt es noch ärger, denn hier im Spessart soll die vermeintliche Hexe das Opfer gewesen sein.
Das war natürlich eine ganz andere Geschichte. Also dieser Junge und Mädchen waren Geschwisterpaar, die kamen aus Nürnberg und die wollten ein Rezept abgreifen von der Hexe über Lebkuchen. Ja, weil die da Konkurrenz gewittert haben aus Nürnberg natürlich, wo ja auch die Heimat der Lebkuchen ist. Und diese Konkurrenz wollten sie sofort unterbinden, haben das Haus der Hexe aufgesucht und dieser Hexe eben den Garaus gemacht. So konnte man die wahre Geschichte hinter Hänsel und Gretel feststellen, die im Spessart spielt, aber nicht so märchenhaft ist wie in diesem Märchen, sondern tatsächlich eigentlich über Wirtschaftskriminalität geht.
Ungläubiges Staunen. Und dann lacht Annika Magert. Nein, ausgedacht hat sie sich die Geschichte nicht. Es gibt sie tatsächlich. Hans Draxler, ein Satiriker und Autor des Magazins Titanic, hat das alles in einem Buch festgehalten. Täuschend echt, wie die beiden Forscher sagen, aber eben auch alles Quatsch.
Ich will gar nicht so richtig spoilern, wie das Buch weitergeht, weil das ist so wunderschön, das zu lesen.
Der hat Fotos. Grabungsfotos, wo er in der Grabung steht und wirklich sitzt da drin und da war die Hölle los, wie das Buch veröffentlicht worden ist, weil es eben doch auch eine Menge Leute ernst genommen hat. Ja. Und ich habe im Büro schon Anrufe bekommen, in meiner Zeit, wo ist das Hexenhaus von Draxler?
Ja. Im Spessart ist es manchmal schwer, Tatsachen und Märchen auseinanderzuhalten, macht ja in gewisser Weise den Reiz der Gegend aus. Aber zurück zu feststehenden Fakten. Am nördlichen Ende des Spessartwalds, in Steinau an der Straße, verbrachten die berühmten Märchensammler Jakob und Wilhelm Grimm einen Großteil ihrer Kindheit. Und die beiden prägen das 10.000 Einwohnerstädtchen im Süden Hessens bis heute. Bei verschiedenen Führungen können Interessierte auf die Suche nach den Grimmschen Spuren gehen. Martina Jobst beispielsweise lässt ihre Gäste mit moderner Technik in die Zeit um 1791 zurückschauen. Damals war die Familie Grimm mit 5 Söhnen nach Steinau gezogen. Tochter Lotte wurde dann hier geboren. Zu Beginn verteilt Gästeführerin Martina Jobst am Steinauer Amtshaus Virtual Reality Brillen, sogenannte VR-Brillen.
So, die Handhabung ist folgende. Wenn ich euch sage, jetzt die Brille bitte aufsetzen, das kommt an den Hinterkopf und vorher den Linsenschutz abnehmen. Wenn ihr die Brille abnehmt, bitte den Linsenschutz wieder drauf. Das ist ganz wichtig wegen den Linsen.
Und dann kann es auch schon losgehen.
Es waren einmal 2 Brüder oder 3. Ach, das kriegen sie nachher auch noch mit. Wir gehen auf eine Zeitreise. Zurück in die Kindheit der Brüder Grimm, ins späte 18. Jahrhundert, hier in Steinau an der Straße. Wir wandeln auf deren Spuren und wir gehen zurück an die wichtigsten Orte ihrer Kindheit hier in Steinau.
Diese Orte werden mit den aufgesetzten Brillen wieder im historischen Antlitz lebendig.
Wir starten hier am Zuhause, am Amtshaus, gehen zum Lieblingsplatz, dem Stadtborn, dem Familiengarten Emmerich und kommen dann wieder hierher zurück zum Ausgangspunkt.
In den Animationen sind Szenen aus der Jugendzeit der Brüder Grimm zu sehen. Ludwig Emil, der jüngere Bruder von Jakob und Wilhelm Grimm, ist zu hören. Etwa, wenn er sich im Nutzgarten der Familie, dem Emmerich vor den Stadttoren, umschaut. Martina Jobst gibt das Kommando.
Brille aufsetzen und auf Zeitreise gehen.
Was für ein herrlicher Sommertag. Kennen Sie dieses Gefühl von Ruhe und Buße? Genau das ist es, was ich mit dem wunderbaren Emmerich verbinde.
Und selbst wenn Jakob und Wilhelm Grimm heute noch Steinau an der Straße besuchen könnten, sie würden sehr viel wiedererkennen. Da ist die Gästeführerin mit den VR-Brillen sicher.
Wenn die Grimms heute in Steinau wären, in der Altstadt, die würden sich noch zurechtfinden. Es ist alles noch so wie zu deren Zeit. Wir hatten das große Glück, dass wir zu Zeiten der Kriege völlig unbedeutend waren, Steinau. Rundherum die Städte wurden ausgebombt oder wurden niedergebombt, die alten Häuser. Und Steinau war so unwichtig, dass die dran vorbeigeflogen sind. Glück für uns, sodass wir noch eine intakte Altstadt haben.
Die Brüder Grimm bezeichneten Steinau an der Straße stets als Heimatstadt. Auch wenn die später berühmten Märchensammler Jakob und Wilhelm Grimm hier tatsächlich nur knapp 8 Jahre ihrer Kindheit verbrachten. 1798 zogen sie weiter, besuchten in Kassel das Gymnasium. Ihr späterer Ruhm aber fiel auf Steinau zurück. Und so wimmelt es im kleinen Fachwerkstädtchen heute nur so vor sagenhaften Figuren, vom gestiefelten Kater bis zum König Drosselbart. Am Marktplatz wartet gerade Frau Holle. Renate Ulrich, auch eine Stadtführerin, schlüpft in diese Rolle.
Ich habe mich für die Frau Holle entschieden, weil für Dornröschen, Rotkäppchen oder Schneewittchen, die werden nicht älter. Und die Frau Holle ist halt eine Figur, die könnte auch ein bisschen in die Jahre gekommen sein. Und es ist eine Figur, die nicht böse ist. Weil die älteren Damen in den Märchen sind alle ein bisschen, ob sie böse Stiefmutter ist oder sind, kommen nicht so gut bei weg. Aber die Frau Holle ist halt eine positive Figur. Ich will die Gute sein.
Als erstes verweist Frau Holle im Zentrum des Marktplatzes auf einen sehr auffälligen großen Brunnen.
Der hat übrigens dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum. Und er wurde zu Ehren der Brüder Grimm errichtet. Und da es ein Brunnen für die Brüder Grimm ist, sind lauter Motive von Grimmschen Märchen darauf. Und die können wir uns jetzt mal anschauen. Die meisten werden sie kennen. Aber vielleicht ist auch ein Unbekannteres dabei. Ist aber keine Schande, wenn man bedenkt, dass die Brüder Grimm so an die 200 Märchen gesammelt haben.
Und schon beginnt das große Märchenraten. Renate Ulrich zeigt auf eine Frauenfigur im Becken. Sie steht für?
Das Märchen Die Wassernixe ist ein weniger bekanntes. Und dann habe ich hier noch einen Drachen auf dem Brunnenrand sitzen. Es gibt ein einziges Märchen bei den Brüdern Grimm, das mit einem Drachen zu tun hat. Und das heißt Die zwei Brüder. So, und jetzt müssen wir mal in die Richtung gehen, bitte.
Da sind dann auch das Rotkäppchen oder Hänsel und Gretel zu sehen.
Und ganz unten sitzen zwei alte Herrschaften, so ein bisschen trübsinnig. Und zwar der Fischer und seine Frau, die am Ende wirklich wieder in Haus so groß wie ein Pissbott gehaust haben. Deshalb ist das hier zu sehen. Dann habe ich noch eine Prinzessin mit dem zugehörigen Frosch. Ich denke mal, das Märchen kennen sie auch alle. Könnte der Froschkönig sein.
Stundenlang könnte Frau Holle die verschiedenen Märchenfiguren erklären. Stattdessen zeigt sie Gästen nun die ehemalige Schule der Brüder Grimm. Über den berüchtigten Lehrer Zinkhan, dort haben die Brüder einige Anekdoten hinterlassen.
Ich behaupte mal, vor 200 Jahren waren die Kinder so brav wie wir waren oder wie es heute noch ist. Wenn der Lehrer rausgeht, wird es meistens etwas lauter. Aber dieser Präzeptor Zinkhan, der schlich ganz leise die Treppe hoch. Und in der Klassentür gab es ein kleines Loch. Und durch dieses Loch konnte er natürlich sehen, wer am wildesten war. Und die wurden nach vorne gerufen. Und damals wurde noch mit dem Stock bestraft. Und der Ludwig Emil, der hat ja gesagt, er hat fast jeden Tag mit dem Stock Bekanntschaft gemacht. Und der Lehrer hatte verschiedene Stöcke mit Namen.
Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei. Geblieben ist aber ein Vermächtnis der Brüder Grimm. Im früheren Wohnhaus von Vater Philipp Grimm, für 5 Jahre bis zu seinem Tod in Steinau Amtmann, eine Art Landrat, befindet sich heute eine Ausstellung zum Schaffen von Jakob und Wilhelm. Die zeigt Marielle Selvaschi. Die 80-Jährige ist oft in der Rolle von Schneewittchens böser Stiefmutter zu sehen. Und anders als die gute Frau Holle, alias Renate Ulrich, hat sie damit auch kein Problem.
Eben, weil wir beides in uns vereinigen. Wir lassen ja das eine mehr oder das andere weniger raus. Und ich find's toll, auch mal böse zu sein. Wirklich, ich will nicht immer nur die Liebe sein, weil das passt auch nicht zu allem, oder?
Im Brüder Grimm-Haus spricht die Gästeführerin dann aber erstmal über die Leistungen der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm. Wie hier zu sehen ist, gehen die deutlich über das Sammeln von Märchen hinaus.
Sie waren in erster Linie Sprachforscher. Sie waren Mitbegründer der Germanistik. Das gemeinsame Lebenswerk der Brüder Grimm ist das deutsche Wörterbuch, das aufzeigen sollte, wie man in den Jahren zwischen Luther und Goethe gesprochen hat.
Das Wirken und die Verdienste wurden in Deutschland auch sichtbar gewürdigt, erinnert Marielle Selvaschi.
Zu D-Mark-Zeiten waren die Brüder Grimm auf einem Geldschein abgebildet. Wissen Sie noch, auf welchem? Es war der Tausender. Ich sage immer, es war der Verdienst der Brüder Grimm, auf solch hohem Wert abgebildet zu sein. Denn sie haben Großartiges geleistet und sie sind ja weltberühmt geworden. Und sie sind jetzt hier in dem ehemaligen Wohnhaus. Ich finde das immer großartig.
Und deshalb noch einmal zurück zu dem, was die Brüder Grimm so bekannt gemacht hat. Die Märchen. In einem eigenen Raum im Obergeschoss des Grimmhauses sind liebevoll gestaltete, hell ausgeleuchtete Schaukästen, sogenannte Dioramen, mit zahlreichen Szenen aus den Geschichten ausgestellt.
Wenn man davor steht und nicht erkennt, welches Märchen dargestellt wird, da gibt es eine Klappe, die kann man dann nach oben kippen. Und dann ist der Titel zu lesen und auch die Nummer des Kinder- und Hausmärchens.
Und es sind ja auch sehr viele.
Ja, das ist ja ein schöner Raum, der bietet sich an. Und wenn man hier die Treppe heraufkommt, hat man gleich den Blick hier auf diesen Märchenwald. Ich sag's immer so, es ist märchenhaft.
einfach märchenhaft in Steinau auf Schritt und Tritt.
Märchenhaft auf Schritt und Tritt. Das gilt für die Brüder Grimmstadt Steinau, für die Schneewittchenstadt Lohr am Main und eigentlich für den gesamten Spessart, diesem Mittelgebirge zwischen Bayern und Hessen und der Heimat so vieler Grimmscher Märchen.
Tja, und wenn sie nicht gestorben sind, Sie wissen schon. Michael Nowak war für uns im märchenhaften Spessart unterwegs. Vielleicht sind Sie ja jetzt auch auf den Geschmack gekommen. Und wenn nicht, nächste Woche gibt's neue Tipps. Dann sind wir wieder gemeinsam unterwegs, wenn Sie mögen. Ich heiße Marc Diening und würde mich freuen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.